Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Bei mir im Studio ist Matthias Rauter. Matthias, jetzt mal gefühlt an der Temperatur draußen kommt das sogenannte Heizungsgesetz ja doch ein bisschen spät. In Westmecklenburg zumindest sind die Temperaturen sehr angenehm im Moment. Aber Matthias, es ist ja die Frage, wie wir heizen und wie umweltfreundlich das ist. Darüber streitet die Politik ja schon länger.
Genau, und wie so häufig, jetzt soll alles anders werden. Ob es auch besser wird, das müssen wir sehen. Aber das sogenannte Heizungsgesetz der früheren Ampelkoalition ist Geschichte. Union und SPD haben sich auf Eckpunkte einer Reform geeinigt und etliche Vorgaben gelockert. Jan Zimmermann im Hauptstadtstudio. Was sind die wichtigsten Änderungen?
Der Kern des bisherigen Gesetzes, der wird gestrichen. Das ist die Auflage, dass neue Heizungen mit mindestens 65% erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Das hätte für bestimmte Heizungen, wie klassische Gasheizungen, mit der Zeit das ausbedeutet. Und nach den neuen Plänen sollen auch in Zukunft Gas- und Ölheizungen eingebaut und betrieben werden können. Es gibt aber eine Voraussetzung. Diese Heizungen müssen ab 2029 mit mindestens 10% CO2-neutralen Brennstoffen betrieben werden. Und solche Brennstoffe, das sind zum Beispiel Biomethan, erzeugt aus Biogas oder auch Bioöl oder Wasserstoff. Der Anteil solcher Brennstoffe soll in mehreren Schritten bis 2040 ansteigen. Und die Vertreiber von Erdgas und Heizöl, die entsprechenden Firmen, werden dazu verpflichtet, den Anteil von den sogenannten klimafreundlichen Gasen und Ölen mit der Zeit zu erhöhen.
Jan, was bedeutet das für die aktuellen Öl- und Gasheizungen? Müssen die ausgetauscht werden?
Nein, in dem Papier, das uns hier im Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, Betriebsverbote für bestimmte Heizungsarten streichen wir. Daraus ist zu schließen, es gibt einen Bestandsschutz für bisherige Anlagen, die dürfen weiterlaufen, den gab es auch in dem bisherigen Heizungsgesetz schon. Allerdings heißt es, tritt das neue Gesetz in Kraft und muss dann eine Gas- oder Ölheizung ausgetauscht werden, ist die neue Heizung mit dem steigenden Anteil an CO2-neutralen Brennstoffen zu betreiben, also die neue Anlage muss das auch technisch leisten können.
Aber kaum, dass die Eckpunkte auf dem Tisch liegen, gibt es jetzt schon Kritik von der Opposition.
Grüne und Linke üben sehr viel Kritik. Sie glauben nicht, dass damit die Klimaziele erreicht werden. Und die Menge sogenannter klimafreundlicher Brennstoffe wie Biomethan etc., das ist sehr begrenzt. Und diese Brennstoffe, die würden doch eher für die Industrie gebraucht. Da treten jetzt zwei Bereiche, also das Wohnen, Heizen und die Industrie in Konkurrenz. Und diese Knappheit und das auch das gesamte Verfahren, diese Stoffe beizumischen, das verursacht Kosten. Und diese Kosten werden die Hersteller auf die Heizkunden umlegen, befürchten zumindest Fachpolitiker von Grüne und Linke. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Umwelt- und Sozialverbänden, die ebenfalls Kritik üben und die sagen, diese Pläne, die seien kein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Und immer wieder kommt auch das Argument mit den steigenden Kosten.
Die Eckpunkte des neuen Heizungsgesetzes sind jetzt auf dem Tisch. Vielen Dank für die Informationen, Jan Zimmermann. Der Machtkampf in der AfD-Landtagsfraktion ist entschieden. Allerdings nicht mit einem klaren Ergebnis, sondern mit einer Art Kompromiss. Spitzenkandidat Enrico Schuld hat seinen Abwahlantrag gegen Fraktionschef Nikolaus Kramer quasi in letzter Minute zurückgezogen. Die beiden Widersacher haben sich dann in kleiner Runde geeinigt. Stefan Luthmann, wie sieht die Einigung aus?
Ja, eigentlich ziemlich simpel, muss man sagen. Kramer bleibt noch bis Mitte Juni Fraktionschef. Dann räumt er das Feld, tritt zurück und überlässt seinem Widersacher Schuld die Bühne. Der will sich dann kurz vor der Sommerpause zum Fraktionschef wählen lassen. Dafür reicht dann die Mehrheit in der Fraktion. Für eine Abwahl Kramers heute hätte Schuld allerdings eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Und die hat er offenbar nicht zusammenbekommen. Und deshalb hat er den Versuch, seinen Fraktionschef heute quasi auf offener Bühne zu stürzen, in letzter Minute dann doch noch abgesagt. Eine Niederlage, die hätte Schuld als Spitzenkandidat der Partei für die Landtagswahl klar beschädigt.
Das heißt, der Streit in der AfD-Fraktion ist jetzt beendet?
Ja, das wird man sehen. Kramer und Schuld haben jedenfalls versucht, nach dieser Fraktionssondersitzung nach außen ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln. Warum Schuld allerdings dann überhaupt einen Abwahlantrag gegen Kramer auf den Weg gebracht hat, das blieb offen. Auch Kramer zeigte sich da gerade nach dieser Sitzung eher ratlos.
Ja, das ist manchmal in der Politik, ist es manchmal so. Und warum dieser Antrag gestellt worden ist, das müssen die Antragsteller fragen. Ich bin nicht Antragsteller.
Ja, und neben Kramer stand da sein Widersacher Schuld. Beide stellten sich den Fragen der Presse. und Schuld begründete seinen Abfallantrag dann so.
Es gab Kommunikationsdefizite, wir haben uns heute zusammengesetzt in großer Runde. Wir gucken nach vorne. Ich werde jetzt eingearbeitet als Fraktionsvorsitzender im Juni durch Herrn Kramer, worüber ich sehr dankbar bin. Und dann gehen wir jetzt in den Wahlkampf.
Unschuld meinte auch, die Fraktion habe diesen Kompromiss einstimmig mitgetragen. Allerdings berichten Fraktionsmitglieder, dass es gar keine Abstimmung gegeben habe, sondern dass Kramer und Schuld diesen Kompromiss unter sich ausgemacht hätten in geschlossener Runde.
Stefan Luthmann zum Streit in der AfD-Landtagsfraktion. Vielen Dank. Und nun weitere Nachrichten. Die Bundesregierung will den Kampf gegen organisierte Kriminalität in Deutschland verstärken. Das Kabinett bringt dazu heute einen Aktionsplan auf den Weg. Ziel ist es unter anderem, dass sich die jeweils zuständigen Behörden intensiver austauschen können und es künftig mehr Möglichkeiten gibt, um Vermögenswerte von Kriminellen einzuziehen oder sicherzustellen. Zu den klassischen Delikten organisierter Kriminalität gehören Rauschgifthandel, Geldwäsche und Menschenhandel sowie zunehmend auch Cyberkriminalität. Auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns sind im vergangenen Jahr 94 Menschen ums Leben gekommen. Gemessen an der Einwohnerzahl hat unser Land damit die meisten Todesopfer zu beklagen. Je 1 Million Einwohner gab es in Mecklenburg-Vorpommern 60 Verkehrstote und damit fast doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. In Hagenow ermittelt die Polizei zu möglichen Giftködern. Bereits am Montag wurde ein 3-jähriger Australian Shepherd dadurch schwer verletzt. Das Tier hatte während eines Spaziergangs etwas vom Boden aufgenommen, teilte die Polizei mit. Am Abend ging es ihm dann immer schlechter. Beim Tierarzt wurden mehrere Fremdkörper im Körper des Hundes festgestellt. Das erhärte den Verdacht, dass es sich um gezielt präparierte Köder gehandelt haben könnte. Gesundheitsministerin Drese begrüßt die Pläne der Bundesregierung, die Möglichkeiten für eine Nierenlebensspende zu erweitern. Ein entsprechendes Gesetz wird zurzeit im Bundestag beraten. Über 200 Menschen warten allein in Mecklenburg-Vorpommern auf eine neue Niere, so die Ministerin. Michaela May aus unserer aktuellen Redaktion. Was genau wird sich ändern?
Also momentan dürfen nur Menschen einen Kranken eine Niere spenden, wenn sie zu ihm ein sogenanntes Näheverhältnis haben. In Frage kommen also nur enge Verwandte oder Ehepartner. Oft findet sich in diesem kleinen Kreis aber kein passendes Organ. Und dann beginnt das jahrelange zermürbende Warten auf ein Spenderorgan eines Verstorbenen. Zukünftig soll der Kreis der Lebensspender erweitert werden. Auch ein Fremder könnte dann einem Kranken eine Niere spenden. Die Regelung könnte ab der zweiten Jahreshälfte gelten, wenn das Gesetz noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet wird. Und wie man hört, ist das durchaus realistisch.
Michaela, wie ist denn die Reaktion darauf?
Nun, Patienten und Ärzte begrüßen das natürlich. Die Direktorin der Urologie an der Unimedizin Rostock, Professor Angelika Borkowetz, sagt, dass von neuen minimalinvasiven Operationstechniken Empfänger und Spender profitieren und nach der OP schneller wieder in den Alltag zurückkehren können. Andere mahnen einen strengen Schutz der Spender an. Das neue Gesetz sieht deshalb vor, eine intensive medizinische Untersuchung, umfassende Aufklärung und Gutachten. Denn der Spender soll natürlich aus freien Stücken entscheiden, ob er diesen Schritt wirklich gehen will. Klar ist aber auch, eine Liberalisierung der Nierenlebensspende kann im Einzelfall helfen. Den Organmangel an sich wird sie nicht beheben. Das wäre nur möglich, wenn sich viel mehr Menschen für eine Organspende nach dem Tod entscheiden würden.
Die Möglichkeiten für eine Nierenlebensspende sollen erweitert werden. Vielen Dank für die Information, Michaela May. Frostsicher, ganz viel Ruhe und eine hohe Luftfeuchtigkeit. So mögen es Fledermäuse in ihrem Winterquartier. Spätestens Ende März erwachen die fliegenden Säugetiere aus ihrer Winterruhe. Deshalb nutzen Fledermausexperten die letzten kalten Tage des Winters, um die Tiere zu zählen. So auch die Mitarbeiter vom Amt für Stadtgrün in Rostock. Sie wurden von Cornelia Helms aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur begleitet.
3 Meter müssen sich Christina Augustin und Dan Kups an einer Böschung abseilen. Dann sind sie drin in einem ehemaligen Luftschutzbunker in den Wallanlagen von Rostock. Hier überwintern Fledermäuse, die sie heute zählen wollen.
So, du fängst auf der Seite an?
Ja.
Dann fange ich hier an.
Hier ist das erste Tier. Da sitzt sie drin.
Zwischen zwei Backsteinen in einer Lücke, nicht größer als 3 Zentimeter, sitzt eine Wasserfledermaus, erkennt Christina Augustin. Es ist dunkel. Mit ihrer Stirnleuchte und einer Endoskopkamera sucht sie weitere Ritzen in den Backsteinen ab.
Das ist eine Momentaufnahme. Wir wollen einfach wissen, wie viele Tiere hier überwintern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie gut das Quartier angenommen wird, wie es den Fledermäusen geht. Und im Winter kann man sie halt sehr gut zählen.
Weil sie eine Winterruhe halten. Feucht und kühl brauchen es die geschützten Tiere, damit sie nicht austrocknen. Bis zu 500 Tiere überwintern in insgesamt 11 Quartieren, die die Stadt Rostock betreut.
Also was hattest du jetzt? Eine Wasserfledermaus?
Eine Wasserfledermaus, genau.
Okay.
Wir gucken weiter.
Zwei Arten haben dann Kups und Christina Augustin bisher entdeckt. Wasser- und Fransenfledermäuse.
Hier ist das braune Langohr.
Ja.
Und hier... Hier ist die kleine Fledermaustraube mit 3, 4 Tieren. Okay.
Fledermäuse sind gefährdet. 4 von den 25 Arten in Deutschland sind bereits vom Aussterben bedroht. Deshalb baut die Stadt Rostock auch Quartiere für die Tiere, ganz neu in Warnemünde. Dieser Bunker in den Wallanlagen wird schon seit Jahren gut angenommen.
Fledermäuse haben einen sehr komplexen Lebensraum. Sie nutzen verschiedene Quartiere. Aber durch die Sanierung und auch durch Neubau fallen viele Quartiere weg. Es werden Bäume gefällt, es werden Dächer ausgebaut. Dafür haben die Fledermäuse weniger Lebensraum.
Schlafplätze alleine reichen aber nicht. Es braucht auch genug Futter. Alle 18 Fledermausarten in Mecklenburg-Vorpommern sind Insektenfresser. Und die gibt es immer weniger. Immerhin 61 Tiere konnten die Tierschützer in diesem Bunker zählen. 10 mehr als im vergangenen Jahr.
Im ganzen Land sind gerade Fledermausexperten dabei, die fliegenden Säugetiere zu zählen. Vor allem, um zu wissen, wie sich die bedrohten Tiere hierzulande entwickeln. Cornelia Hems berichtete.